Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Willkommen bei deinem Lieblings-Analytics-Podcast. Hier spricht Michael Janssen und virtuell neben mir sitzt
Markus Bersch. Hallo für diese Folge. Wir sind nicht nur irgendein Analytics-Podcast. Wir sind einer der führenden deutschen Webanalyse-Podcasts.
Du musst das Zitat da hinzufügen. Die Zitatfüßchen von?
Genau, von?
Elbwalker, genau, richtig.
Ja, sorry, völlig durch den Wind, es ist ein verrückter Tag. Aber es liegt, passt zu unserem Thema.
Genau, da machen wir heute auch eine verrückte Folge. Es gibt diesen Monat kein Ding des Monats. Wir packen alles in eine Folge. Wir nennen das dann ja immer Sommerpause, wenn wir nur eine Folge pro Monat senden. Aber wir haben ein paar News mitgebracht. Es ist relativ ruhig gewesen, finde ich.
Ja.
Aber wir haben ein bisschen Ranting dabei, ein bisschen Rumgemotze von uns vielleicht, ein wenig was. Aber schauen wir mal, was uns das hier so bringt.
Genau. Warum nehmen wir jetzt schon auf? Das muss ich vielleicht auch noch kurz erklären. Also in dieser Folge wird alles irgendwie so ein bisschen anders, weil jetzt, wo wir es aufnehmen, ist gerade der 13.06. und wir erlauben uns irgendwie nachher sowas wie Juni-News draufzuschreiben. Es ging einfach nur nicht anders, weil bei uns terminlich oder speziell bei mir ab nächste Woche ist der Monat eigentlich rum. Und da war nichts zu machen. Und damit wir euch irgendwas liefern können, nehmen wir halt jetzt heute diesmal wird alles anders Folge auf.
Ja, aber früher haben wir das immer so aufgenommen, Markus.
Früher haben
wir damals.
Da musste ich dich aber immer bis zum Monatsende kurz und wir haben dann auf den letzten Drücker was aufgenommen. Da war wenigstens der Monat komplett.
Das stimmt auch. Diesmal haben wir relativ wenig Tage gehabt.
Ja, diesmal waren wenig Tage, das wird sich am Umfang, aber ist ja egal, wir verquatschen die Zeit einfach.
Egal, also Housekeeping haben wir nichts, ne?
Housekeeping haben wir eigentlich nichts. Nee, ich habe noch nicht mal reingeguckt. Wenn du uns eine tolle Rezension geschrieben hast und wir haben nicht darauf hingewiesen, dann wird uns das nächsten Monat auffallen. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür. So. Aber ich glaube, sonst war da, glaube ich, nichts. Nee. Dann gehen wir rein in die Fundstücke, die wir haben. Die, wer hätte es gedacht, super GA4-lastig sind dieses Mal. Oder verbundene Themen, sagen wir mal so.
Sag mal, haben wir den von Holzumto, den Rezension eigentlich mal vorgelesen? Vom 18.05.
Nein, kann ja gar nicht.
Da ist nicht einer reingekommen mit 5 Sternen.
Nee, auch
guck mal. Ich habe mal schnell reingeguckt. Besser könnte man es fast nicht machen. Ohne euch hätte ich deutlich weniger Motivation, up to date zu bleiben. Bitte macht das Ding des Monats. Ich habe Bock drauf.
Ah, gut, das war die Sache,
noch wo wir gefragt haben. Hat man auch schon aufgenommen.
Ja, nee, dann guck mal.
Wir sind jetzt bei 53 Bewertungen.
Immerhin.
Ja, aber jetzt zu den News des Monats, zu unserer Fundstücke-Ecke. Nummer 1, einer der unsäglichen Posts und Blogposts zum Thema mach jetzt Dual Tagging, damit du keine Daten verlierst. Ich finde das ja inzwischen sehr anstrengend. Man verliert keine Daten, nur wenn man später einsteigt. Man hat dann vielleicht kein Jahr Rückblick. Aber die wenigsten haben noch bisher ein Jahr lang zurückgeguckt. Oder, Markus?
Ich finde auch, das Argument selber ist ja an sich genommen richtig. Aber wenn ich jetzt sehe, was da für eine Panik ausgebrochen ist, wäre jetzt alles vom 1.7. noch ganz dringend irgendwie, ohne sich vorher jemals Gedanken darüber gemacht zu haben, da irgendwie was implementiert haben will. Gut, kann man machen. Aber ob einem das jetzt wirklich bei allem, was in GA4 noch passiert und bei allem, was wahrscheinlich bei den Implementierungen und so weiter noch passiert und angesichts der Tatsache, dass uns viele Sachen noch fehlen, viele Implementierungen, die über reine Seitenaufrufe hinausgehen, die haben das sowieso vor einem Jahr schon irgendwie reingeballert, da das Config-Tag und da läuft das. Aber jeder, der so ein bisschen mehr braucht, hängt einfach an irgendwelchen Sachen, die ihm jetzt noch fehlen. Seien es irgendwie mehr als eine Content-Gruppe, seien es Session-Scope, Dimensions oder irgendwas auf Produktebene und so. Es gibt einfach noch so viele Löcher und dann ist halt die Frage, was nutzt es mir, wenn ich dann irgendwie im Q1 2023 anfangen kann, die gestopften Löcher zu nutzen, passe mein Tagging an und gucke dann in meinen viel gerühmten Vorjahresvergleich, den ich mir schnell noch irgendwie zurecht getaggt habe im Jahr davor, gucke ich rein, da fehlen mir diese ganzen Dimensionen oder im Zweifelsfall habe ich einfach das, was ich brauche, nicht mehr. Oder Google hat zwischendurch das Thema Session nochmal neu erfunden oder den User oder so. Es ist alles schon passiert. Insofern weiß ich halt nicht, wie hilfreich diese Daten von heute an gesehen irgendwie in 13 Monaten sein werden. Keine Ahnung.
Ja, und es gibt auch spannende Tools. Auf LinkedIn habe ich gesehen, es gibt jetzt ein Open-Source-Tool, das die Daten von GA4 rückverwandelt in das GA3-Datenformat.
Ja, habe ich auch gesehen. Ich hoffe, also ich denke mal, da es ja viel Arbeit war, es gab einen Use Case dahinter, weil das, was da passiert, ist ja eigentlich aus dem viel besseren Eventmodell
Ja.
in GA4 jetzt Daten halt in GA3 in BigQuery zu machen, um dann da eben auf einer kontinuierlichen Datenbasis irgendwie arbeiten zu können. Das hat mit Sicherheit seinen Daseinszweck. Ich hoffe aber, das ist nicht, sagen wir mal, die eine Quelle für alle Informationen künftig, sodass man auf diese ganzen neuen Dinge im Prinzip verzichtet. Das wäre natürlich eher unsinnig.
Aber man hat so einen langfristigen Vergleich.
Man hat eben genau, darum geht es, dass man einen langfristigen Vergleich hat, wo man auch weiterhin noch in alle Dimensionen reinguckt. Und wenn man vorher mit 360 gearbeitet hat und hat da eben viele Daten in BigQuery aus GA3, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwo, aber das ist ja nicht, sehr, nicht massentauglich. Sagen wir es, wie es ist.
Ja. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema, würde ich direkt sagen.
Genau, ich habe was gefunden, wo ich ja selber mit schlechtem Gewissen sagen muss, das Thema Testing bei Templates, also sei es jetzt für einen Server-Side Google Tag Manager oder den clientseitigen Tag Manager, das ist sowohl bei Google scheiße dokumentiert als auch in meinem E-Book. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich eine Anleitung gefunden habe, die doch einfach etwas umfangreicher ist als das bisschen, was es im Moment so dafür gibt. Das heißt, wer sich selber mit diesem Thema Testing für Templates auseinandersetzen will, also das Testing im Editor, im Template-Editor vom Tag Manager, der findet hier eine ganze Menge grundlegende Informationen, Tipps und Tricks. Und so viel an einem Stück hat, glaube ich, noch niemand einfach dazu geschrieben. Ich weiß, dass es hier und da interne Dokumente gibt in Unternehmen, wo sich auch damit auseinandergesetzt wird, aber das nutzt uns ja hier draußen allen nichts. Insofern begrüße ich das Ding und ich werde, das wird auch so ein Kapitel sein, wo ich einfach noch ein bisschen dran arbeiten muss. Da sind auch viele Sachen nicht wirklich selbst erklärt.
Wie so oft in dem Bereich. Okay.
Aber
Ich
eine
hatte nur
Anleitung
geschaut,
gefunden und wir haben sie reingeknallt.
ich fand's logisch. Ich mache ja selber keine Templates, wenn dann würde ich dich fragen, Markus, aber ich bin da eher außen vor. Aber das nächste fand ich super spannend, weil es eine Weiterentwicklung ist, und zwar, wie kann man eigentlich Firestore nutzen, diese Datenbank, die man auch mit dem Google serverseitigen Tag Manager ansprechen kann. Und da gibt es bei morestade.de den Use Case, wie man Transaktionen deduplizieren kann. Das heißt, jede Transaktions-ID nur einmal schicken, damit man nicht doppelte Umsätze hat, was immer noch sehr häufig vorkommt. Und das ist eigentlich die cleverste Lösung bisher, oder, Markus?
Die cleverste Lösung, du meinst jetzt als Praxisbeispiel, wie man Firestore nutzen kann.
Nee, um dir doppelte Transaktionen zu entfernen. Also noch cleverer wäre es, wenn es wenn ich das selber machen würde.
Ja
Aber
gut, also ich weiß ja nicht, ganz ehrlich, da fehlen halt noch Erfahrungswerte. Unter ganz vielen Bedingungen war ja sogar Universal Analytics durchaus in der Lage, Transaktionen zu deduplizieren.
nur in der gleichen Sitzung.
Ja.
Ja.
Aber das war ja schon mal was. Ne? So.
Okay.
Und wie gut GA das macht, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert. Ich habe noch nie versucht, in einer Sitzung die gleiche Transaktion mit der gleichen ID mehrfach irgendwie zu schicken und gucken, was dabei rauskommt. Das sollte man vielleicht einfach mal tun. Aber ja, also zum Deduplizieren, das am Server zurückzuhalten, ist natürlich grundsätzlich eine gute Idee, weil du am Server auch Informationen haben kannst. Jetzt gerade eben mit der Promise API. Ich kann ja APIs was fragen und auf das Ergebnis warten. Das heißt, ich könnte da auch sowas machen wie, ja, ich schicke sie erst an Google Analytics, wenn ich gesehen habe, dass das mit dem Zahlungsprocessing wirklich funktioniert hat. Oder wenn irgendwelche anderen Sachen erst funktioniert haben. Oder wenn ich mir dann Daten aus dem CRM geholt habe, um die dann damit irgendwie in die Transaktion reinzuschreiben, die deduplizierte. Das sind alles irgendwie gute Ideen. Und das funktioniert natürlich am Server am besten. Im Client würde ich es auch nicht machen wollen, vieles davon. Was nicht heißt, dass man die alten Methoden zur Deduplizierung jetzt alle wegschmeißen sollte. Also das clientseitige Deduplizieren, das sollte man ruhig beibehalten, finde ich.
Ja.
Ja, wenn ich es am Client schon erkenne, muss ich den Server nicht damit nerven. Und doppelt gemoppelt hält sowieso immer besser.
Sowieso immer das Beste. Auch Page-Views immer doppelt schicken. Man weiß ja nie, oder was meinst du jetzt?
Nee, genau. Ja, ein Page muss am besten nochmal doppelt schicken. Ja, solange man die in zwei Properties schickt, ist ja alles in Ordnung. Was ich auch finde, ist, also ich fand es interessant, ich fand es von der Art und Weise, wie es aufgebaut wurde in Firestore, fand ich es ganz interessant. Weil da im Prinzip jede Transaktion ein eigenes Dokument ist. Ich hätte jetzt zum Beispiel einfach ein Dokument gemacht, wo einfach die IDs reingekloppt werden. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber wie man es baut, wie man es auch immer baut, Firestore ist eine gute Idee. Ne? Schweine schnell. Und um sowas wie, ich habe eine Transaktion, ja oder nein, abzulegen, ist sie alle naslang gut genug.
Nächstes Thema?
Nächstes Thema, können wir gerne machen. So, was wäre denn das nächste Thema gewesen?
Würdest du noch Savio.no?
Ach so, genau, ja. Das Ding habe ich mir im Detail, muss ich gestehen, weil es relativ kurzfristig noch hier reingekommen ist.
Ich hatte gehofft, dass du es angeguckt hast.
Also angeguckt habe ich es mir schon, aber ich habe es mir im Detail jetzt nicht durchgespielt. Ja, aber es geht darum, im Prinzip zu sagen, ich habe ja sowieso an meinem Server-Side-GTM kommen alle meine Events an, auch mit ihren Parametern und sonstigen Schnickschnack. Und was viele Leute ja brauchen, ist eine Dokumentation. Und hier ist die Idee, einfach hinzugehen und zu sagen, ich mache mir mit meinem Server-Side-GTM und mit Hilfe von Firestore, wahrscheinlich um so ein bisschen, das ist der Punkt, den ich noch nicht wirklich mir genau angeguckt habe im Detail, ein bisschen um Kontrolle darüber zu haben, was habe ich schon dokumentiert und was nicht, wird wahrscheinlich Firestore genutzt und Dinge, die man dann noch nicht hat, landen dann einfach in einem Google-Sheet. Das heißt, am Ende des Tages hast du eine komplette Dokumentation dessen, was da also an Events mitsamt seinen Parametern durch den Endpunkt läuft, in Google-Sheets. Das fand ich eigentlich sehr interessant.
Ich auch.
Weil man damit nämlich Qualitätssicherung machen kann, weil in der Regel hat man ja so einen Plan schon. Den hat man nämlich erstellt, bevor man das ganze Tagging aufgebaut hat. Und hier mal so einen Soll-Ist-Vergleich zu machen, um nochmal weiterzudenken. Man könnte ja in dem Dokument auch eigentlich sagen, das erwarte ich und dann gucken wir, ob das wirklich so ankommt und Alerting und ich weiß nicht was.
Ja.
Firestore und den Server-Side-GTM zu involvieren, finde ich gar nicht so verkehrt. Der Markus Stade, von dem wir ja gerade noch geredet haben, macht ja häufiger auch solche Geschichten. Aber das basiert dann häufiger eher so auf BigQuery. Ne? So, das heißt, was ist im BigQuery angekommen? Und das, was im BigQuery angekommen ist, ist vielleicht unbedingt nicht gar nicht das, was am Server-Side-GTM-Endpunkt alles angekommen ist und verarbeitet wurde. Insofern finde ich das hier einen guten Ansatz, weil es einfach ein paar Stufen vorher ist und noch weniger Quellverluste da eigentlich drin stecken können.
Ja, ich finde es cool. Ich wollte es unbedingt mal dann nachbauen oder zu sehen, aber so, könnte sehr interessant sein.
Ja, du, ich würde das gerne mal nachbauen, so, da wir ja heute kein Ding des Monats haben. Wie sieht's denn aus mit deiner Bucketlist? Du hast doch bestimmt auch irgendwie so ein Ding, wo du sagst, daran muss ich mich mal beschäftigen und dann hast du wahrscheinlich irgendwie so eine Blogartikelliste, das muss ich mir alles noch in Ruhe durchlesen.
Oh ja, ich habe Pocket, da ist ganz, ganz viel drin, was ich noch tun muss und lesen muss.
Also ich muss gestehen, seit diese ominöse Ankündigung des Todestags von Universal Analytics raus ist, wächst dieses Ding bei mir ins Unermessliche, weil ich eigentlich gar keine Zeit mehr habe, mich irgendwas mit irgendwas zu befassen, außer den Dingen, von denen ich weiß, dass ich die sowieso übermorgen brauchen werde. Oder es ist GA4. Es ist nur noch GA4. Ich könnte kotzen. GA4 ist für mich wie Tetris. Als ich mit Tetris angefangen habe, war es auch so. Ich konnte die Augen nicht mehr zumachen, ohne dass ich diese Steine runterkommen sah. Und jetzt so ähnlich geht es mir jetzt mit Eventplänen für Google Analytics 4. Ich sehe nichts anderes mehr, wenn ich die Augen schließe.
Zum Heulen. Ich habe für nachher noch Google Analytics 4 containerübergreifende Konfigurationstags, ob das möglich ist, muss ich mal testen. Theoretisch, ich würde sagen, nein, muss ich mal testen.
Containerübergreifend, also wenn du mehrere Container auf einer
URL hast.
Ja.
Und in allen möchte ich gerne in die Property reinschießen.
Ja.
Was passiert, wenn ich zwei Configuration-Tags schicke? Aber ich muss das ja referenzieren in meinen einzelnen Tags. Schmaus. Nee. Also Markus guckt gerade auch sehr merkwürdig. Also bisher ein normales Setup hatten wir auch bei Großkunden, wo es einen großen Container weltweit gibt, wo ganz viel drin ist und dann, was man selber basteln darf für das jeweilige Land, war im eigenen Container drin. Das war aber jeweils die gleiche Property-ID bei Universal. Ich weiß nicht, wie sich da GA4 verhält.
Nee, wenn ich ganz ehrlich bin, wegen des Conflict-Tags, ja, das müsste man mal.
Okay,
klar. Das es gibt mal, immer Gründe, warum man mehr als einen Container hat, ne? So, aber hassen kann man es immer, ne? So, also eigentlich.
Ja. Das nur von meiner Bucket ist das gerade ganz oben drauf. Ja.
Okay, also Firestore kann was und es kommen Praxisbeispiele, da so können wir es, glaube ich, zusammenfassen. Das ist eigentlich ganz schön. Dann haben wir hier auch so ein Twitter-Fundstück mehr oder weniger. Also in der Hilfe bei Google steht drin, ab wann dieses Kardinalitätsproblem, wo wir beim letzten Mal in unserem GA4-Ding des Monats so drüber rumgejammert haben, wann das auftritt. Also zur Erinnerung nochmal, Es geht darum, dass es ja diesen das Dataset gibt, auf dem alle Standardreports basieren. Und in dem kann eine große Menge unterschiedlicher Werte in einem Feld selbst dann zum Problem werden, wenn dieses Feld überhaupt nichts mit der Auswertung zu tun hat, die ich gerade betrachte. Ja? Unser Lieblingsbeispiel war die Page Location. Also selbst wenn die Page Location nicht in meinem Report drin ist, können also 33 Milliarden verschiedene URLs bei der Page Location durchaus das Standard-Dataset und die Standard-Reports negativ beeinflussen. Und in der Hilfe bei Google steht drin, dass das schon anfängt bei mehr als 500 unterschiedlichen Werten an einem Tag.
Ja, dass die eventuell High Cardinality sind. Da steht, dass man das in Betracht ziehen kann, dass sie das sind, Markus.
Ja.
Die sagen nicht, was
ich dann passiert. Ich würde 500 unterschiedliche Werte an einem Tag auf keinen Fall in Betracht ziehen für irgendetwas, was mit High anfängt. Also nicht nach 1970. Und es wird langsam, aber sicher wird es immer lächerlicher. Ja. Führt dann eben zu so Sachen wie, ach komm, wir senden überhaupt keine Parameter mehr. Ich meine, das ist gut für den Datenschutz und so, ne? Aber ist doch albern. Wie kann man heutzutage ein Tool bauen? Aber gut, das haben wir ja letztes Mal schon
gesagt. Aber die Parameter kannst du ja senden, du kannst ja nur nicht in der Oberfläche auswerten.
Ja,
wie Query nicht. Sind sie ja drin. Wie Query sind sie ja drin.
Ja, ja. Du kannst doch Parameter auch in der Oberfläche auswerten.
Ja, aber dann hast du halt, dass sie dann Kardinalitätsprobleme hervorrufen.
Ja gut, wenn du sie sendest, sind sie da. Wenn du sie bis in BigQuery reinbekommst, dann hast du sie gesendet, die Parameter.
Ja.
Sollen sie sonst da hinkommen. So. Und wenn du sie sendest, dann sind sie eben Teil des Problems für all deine Standardreports.
Ja, auf jeden Fall gibt es hier diese 50.000 pro Tag unterschiedliche Dimensionsvalues. Das ist das, was im GA4-Bereich steht. Was noch von den beiden jetzt stimmt, wissen wir nicht. Markus.
Ja, diese 50.000 ist das einfach das Zeilen-Reporting-Limit, ab wann damit Other zu rechnen ist. Ne? Aber wir wissen ja jetzt eben, dass durch Kardinalität eben auch bei 10 Zeilen schon Other vorkommen kann. Das ist natürlich total Banane. Das kann das eine und das andere gilt sowieso. Also selbst wenn du einen ungesampelten Report bekommst, weil alles in Ordnung ist und du hast dann eben aber mehr als 50.000 Zeilen, hast du auch ohne Kardinalitätsproblem nachher ein Other drin. Das ist das, was da eigentlich drin steht in der Hilfe. Weil das sind die normalen Reporting-Limits. D'accord?
Na, die 50.000 sind einfach nur über alle Dimensionen hinweg die Werte. Nicht die Zeilen, sind über alle Dimensionen hinweg die Werte. Steht da.
Ja, die Werte, die sich dann ja, wenn das Teil deines Reports ist, in Zeilen umwandeln
würden. Nee, also. Aber wenn du sie alle anzeigst.
Wenn ich ein Feld reporte und da sind mehr als 50.000 Werte drin, dann habe ich mehr als 50.000 Zeilen in diesem Report.
Nee, in allen Dimensionen. 50.000 in allen Dimensionen.
Ach so.
Steht da. Darum habe ich sie reinkopiert in die Shownotes. Die 50.000 unterschiedlichen Werte in allen Dimensionen.
The total values of all dimensions in a property.
Komplett
so, das ist ja noch eine andere Geschichte. Okay.
Ja, warum? Das ist eine komplett absurde Zahl. Es geht nicht
um Link folgen sollen. Das ist ja dann noch bekloppter.
Ja. Ja. Dürfen alle Werte der Dimension dürfen nicht 50.000 überschreiten. Also alle Kombinationen.
Also wer baut sowas?
Ja. Egal, dann schnell zum nächsten Thema. Also nein, aber wirklich diese Kardinalität scheint ein Problem zu sein. Ich hoffe, das geht noch weg.
Ich hoffe auch, das geht noch weg. So kann es nicht bleiben. Ja, ansonsten müssen wir halt alle zu Adobe wechseln. Und dann stellt sich uns natürlich die Frage, was überhaupt für ein Produkt?
Wobei, achso, nee, aber bevor du darauf eingehst.
Mensch, das sind mir die super.
Nee, weil Adobe ist ein gutes Beispiel. Hatte ich mal gepostet, dass bei Adobe sind das die am Ende die kleinen teiligen Werte. Die werden dann unter Other zusammengefasst. Das heißt, die nicht relevant sind eventuell.
Ja.
So. Und in Google Analytics sind einfach irgendwelche.
Genau. Also in Universal Analytics war das auch noch vernünftig.
Ja.
Ja. Da war dann eben, Other hattest du dann, wenn du dann, ich sag mal, nach Seiten aufrufen oder sowas sortiert hattest, war Other halt nicht oben. Ja. War dann relativ weit unten, waren dann natürlich auch eine große Zahl und darunter kamen noch welche mit 2, 3, 4, 5 Seiten aufrufen, aber die waren dann offensichtlich relevanter als der Rest, die dann unter Other sich zusammengetan haben. Weil da unter Other hat sie nichts stehen, was, weiß ich nicht, so. Card oder so. Also, du weißt ja hier nicht, was da fehlt. Also, warum war denn keiner auf unserer Checkout-Seite? Ja, vielleicht ist unter Other. Also, ja. Das sind alles Diskussionen, die kommen schon, die sehe ich schon auf uns zukommen.
Also. Ja. Aber von wegen Adobe, welches Produkt denn nun, Markus?
Ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja dieses Adobe Customer Journey Analytics, was, glaube ich, relativ neu ist. Und das alte Pferd gibt es auch noch, Adobe Analytics. Und ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Ich muss aber auch nicht wissen. Zum Glück weiß es aber jemand und der hat drüber geblockt.
Ja. So. Link gibt es in den Shownotes.
Genau. Aber ich glaube, allgemein ist da beim Frederik so ein bisschen das Thema ja gut untergebracht. Ne? Also wer irgendwas zu Adobe Analytics und Implementierung oder Auswertung oder irgendwelche Tools oder irgendwelche Tricks oder hilfreiche Dokumente haben will, der kommt ja wahrscheinlich an diesem
Frederik Full Stack
Analyst überhaupt nicht mehr vorbei.
Ja.
Das ist dann mal so. Ja? Deswegen bin ich froh, dass der wenigstens auch noch mal was schreibt, was nichts mit Google Analytics zu tun hat, damit wir überhaupt mal was anderes irgendwie
nicht schon haben.
Frederik. Das war es, glaube ich, jetzt. Ne? Das war unser einziger Lichtblick. Der Rest ist alles Google
Ads hätten wir noch im Angebot.
Ah, Google Ads haben wir noch im Angebot. Aber es ist immer noch Google Mist.
Und Testkauf nachher noch.
Gut. Also ich kann auf diesen Beitrag einfach mangels Erfahrung mit Adobe irgendwie, aber ich bin ja jetzt auch gerade nicht die Zielgruppe. Vielleicht seid ihr es aber. Vielleicht seid ihr auch so abgefuckt von GA4, dass ihr da ans Wechseln denkt, dann hier könnt ihr euch umschauen.
Aber jetzt zu unserem Lieblingsthema.
Jetzt zu unserem Lieblingsthema, Blogbeiträge, die wir so nicht geschrieben hätten. Hier geht es bei, und wie gesagt, das ist kein Agentur-Bashing. Beim letzten Mal war es das nicht, beim diesmal auch nicht. Das sind alles liebe Leute. Ich mag die gerne. Ja, gerade Blue Fusion, die reißen sich auch mal den Arsch auf irgendwie, gerade im Bereich SEA. Aber jetzt steht hier Consent Mode und Enhanced Conversions, so schließt du deine Datenlücken. War die Überschrift. Da war ich sehr neugierig. Also habe ich den gelesen. Und ich muss lobend erwähnen, dass da ja tatsächlich an der einen oder anderen Stelle steht, so, das hat was mit Datenschutz zu tun, du solltest das wirklich abwägen. Ne? Aber was mir so aufgestoßen ist, ist halt dieses also unreflektierte, wiederkäuende Informationen von Google, wenn es darum geht, was der Consent-Mode ist. Und da steht da, ich versuche gerade die Stelle rauszufinden.
Ich weiß, was auch echt hart.
So, da steht dann, im Falle der Cookie-Verweigerung sendet der Consent-Mode lediglich eine Ping-Information. Die sogenannten Pings funktionieren ohne Cookies. Das stimmt schon so alles. Ne? Jetzt klingt das aber so völlig harmlos. Ist ja nur ein Ping. Was kann da schon drinstehen? Es ist ja so, wie wir beim letzten Mal schon gesagt haben, der Consent-Mode ist im Prinzip das komplette Full-Blown-Tracking mit allen Informationen, auch den aktiv aus dem Browser ausgelesenen Dingen, an denen sich das TTDSG zum Beispiel stoßen würde, wenn man es mal genau gelesen hätte. Abzüglich der Cookies. Das heißt, die Client-ID ist halt nicht wirklich persistiert und deswegen ändert die sich von einem Seitenaufruf zum anderen. Ansonsten ist das aber alles, was dann da versendet wird. Und Ping ist so hier, ja, Ping. So. Das ist kein Ping, das ist ein Boing, je nachdem, was da ist. Wenn ich da jede Menge Dimensionen dranhänge, die gehen alle mit rüber. Und wenn da eine gehashte E-Mail-Adresse anhängt für den Fall, dass ich Consent habe und damit irgendwie die Conversions-API noch beballern will, dann hängt das da auch alles mit drin. Der einzige Unterschied sind die fehlenden Cookies und halt dieser kleine Marker, der sagt, ey, ist im Consent-Mode erhoben worden. Und auf der anderen Seite sitzt dann jemand, der macht da was draus oder nicht. Wir haben aber keine Kontrolle drüber. Und deswegen finde ich den Consent-Mode immer noch scheiße. Und kann ihn nicht empfehlen. Auch wenn es natürlich, weil alles, was hier so unter so funktioniert steht, stimmt natürlich, so funktioniert es. Ich finde aber, so sollte es nicht funktionieren. So.
Okay, also Consent-Mode haben wir noch keinen Freund von?
Nein, werden wir auch nicht.
Ist schwierig.
Ja, aber es ist, meine, es ist klar, und das ist gerade das im Bereich SEA dann irgendwie nach diesen Dingen dann eben auch gefordert wird. Da kommt ja auch der Consent-Mode überhaupt her oder dieses ganze Ding mit den Enhanced Conversions, wo jetzt auch Google gerne irgendwelche Hashes oder sonstige Daten schicken lassen möchte, um rauszufinden, wer ist denn das? Und das dann da, und da steht ja auch zu Recht dann drin, bevor du das einbaust, sprich das mal mit dem Datenschützer ab. Ja, und mach es vor allen Dingen auch nur dann, wenn du es dann auch darfst. Es geht ja nicht darum, dass man das grundsätzlich nie darf. Aber viele denken dann irgendwie, ja gut, wenn ich das eine nicht mehr darf, dann nehme ich ja diese Ersatzgeschichte und schicke das dann alles irgendwie unreflektiert durch die Welt. Dann lieber Cookies, finde ich. Gut, genug gejammert. Wolltest du mal?
Ach so, ja, dann hätten wir 5 tolle GA-Features in der Analytics-Kiste. Mhm. Da hast du immer ein Fragezeichen reingeschummelt, ob das tolle GA-Features sind oder ob es tolle Features sind.
Ne, ich weiß nicht, ob die alle toll sind.
Okay, fangen wir mal von vorne an. BigQuery Export.
Genau. Zweifelsfrei toll, wenn man es machen kann. Ne? So, ne?
Funnel-Analysen.
Super.
Voll geil.
Heute noch darüber geredet, ja, die blöden toten Funnels, also die toten Zieltrichter Stummen, bei den ja. alten GA-Zielen, der letzte
Dreck.
Also Funnel-Analyse ist super. Fahrtanalysen auch hier. Fast geil.
Ja.
Fahrtanalysen fehlt mir ein wesentliches Merkmal, um ein total unterschätztes, aber super nützliches Feature aus Universal Analytics auch einem wieder zurückzubringen, nämlich die Navigationsübersicht.
Ja.
Klar ist die Fahrtanalyse sowas Ähnliches wie die Navigationsübersicht. Die Navigationsübersicht konnte aber was die Fahrtanalysen noch nicht können, und ich hoffe, die lernen das noch, nämlich Contentgruppen zu verwenden. Dass ich einfach sehen konnte, wer hat es denn überhaupt geschafft aus Contentgruppe Blog ja. in Contentgruppe Shop oder sowas, ne? Das, was ich Leuten immer erzähle, so, ja, macht eure Shop, also was die SEOs immer erzählen, ne? Mach einen geilen Blog und dann verkaufst du nachher in deinem Shop unheimlich viel. Und dann heißt es aber, wir können aber keine kommerziellen Links da reinmachen, das ist schlechtes Ranking. Und so. Und um zu gucken, ob der ganze Kram überhaupt funktioniert oder nicht, ist oft so ein Blick auf Content-Gruppen total hilfreich. Deswegen gibt es ja auch schon eine Content-Group als Standarddimension, die dann tatsächlich auch übernommen wird. Die finde ich aber in GA4 im User-Interface im Moment einfach noch an viel zu wenigen Stellen wieder.
Hat GA4 schon ein sinnvolles User-Interface?
Nee,
deswegen. Hast du das gefunden? Ich glaube, das verstecken die noch irgendwo.
Ja. Sobald man die Spaltenbreiten ändern kann irgendwo, da wird es schon fast besser. Ja.
Aber das Schöne ist, du kannst auch eine schöne Fahrtanalyse machen und dann jemand das freigeben und dann kannst du das Datum nicht mehr ändern. Also du schon, aber der andere nicht.
Ja.
Das finde ich super.
Ja, Datenschutz, was soll der denn auch in andere Datumswerte reingucken? Musst du was im Data Studio bauen, Herrgott.
Ja, leider, ständig.
Das ist Datenschutz.
Nächster Punkt, Feature Nummer 4.
Genau, Feature Nummer 4.
Analytics-Radar. Analytics-Radar ist.
Achso, fünftens Feature Nummer 4, genau. Jetzt bin ich voll reingefallen. Analytics-Radar finde ich jetzt zum Beispiel total unhilfreich.
Ich auch, weil ganz wichtig, das Ding heißt zwar Insights, das macht keine Insights, sondern reine Anomalien. Das hat nichts mit irgendwelchen Insights zu tun, von daher.
Das sind nicht nur Anomalien, ne? Es sind ja auch solche Sachen wie. 100% deines Umsatzes kommen aus der Gruppe Purchases.
Okay. Ja.
Also werden ja Ereignisse mit Audiences verglichen und dann ist da als Insight teilweise drin, 100% der Leute, die in diese Audience gehören, sind da drin, ja, weil die geil. Das Audience-bildende Event ausgelöst haben.
Ja.
Das ist ja keine Anomalie, das ist einfach nur Nonsens. Ja. Solange da noch so viel Nonsens drin steht, also da können ja echte Perlen drin sein. Ja, ich fände es aber, wenn das ein Radar sein soll, der wirklich nützlich sein soll, dann muss das eine Kiste, die muss ich aufmachen, dann müssen nur Perlen drin sein. Im Moment muss ich mir die Perlen aber aus der Scheiße rausfühlen, da habe ich keinen Bock drauf.
Ja.
Ja. Also das dazu. Könnte ein tolles Feature werden, kann ich im Moment aber die Einschätzung kann ich noch nicht teilen.
Da sind wir schon so ewig dran, das ist ja schon.
Ja. Aber Nummer 5.
Man sollte auch mal mit dem Ding reden können, das sollte dann die Insights ausgeben.
Ja, aber das war doch alles schon in der Demo 2017. Konnte man das doch schon sehen. Das war Englisch.
Ja.
In der App. Geht das nicht in der App auch heute?
Ja, geht bestimmt, weil es war ja nie sinnvoll.
Nee, aber in der App müsste das heute auch mit Fragen und Antworten.
Ja, auf Englisch, ja. Okay, Punkt Nummer 5.
Ja, Modellierung, also Modelings.
Ja.
Ja, auch natürlich ein Feature, was mehr oder weniger unverzichtbar sein wird, wenn man sich das nicht selber bauen will alles. Also als Feature finde ich diese ganze Modelliergeschichte in GA4 schon sinnvoll. Hat seine Implikationen. Man muss sich auch an vieles gewöhnen. Ja, da steht da plötzlich irgendwas, das habe ich gar nicht gemessen. Das muss ich erstmal durch den Hals kriegen.
Doch, aber das steht drin, weil das Modeling ohne Consent Mode heißt auch nur, dass die Direct Conversions auf die anderen verteilt werden. Das heißt, die Conversions sind ja alle da, es werden nicht mehr dadurch.
Nee, das ist die datengetriebene Attribution, die du jetzt meinst, die jetzt Standard ist da drin.
Nein, das Conversion-Modellierung, dass ich das von Direct wegziehe hin zu den anderen Conversions.
Ja, aber habe ich nicht trotzdem, auch wenn ich keinen Consent-Mode habe, vielleicht über andere, die haben ja gesagt, Consent-Mode ist ein Signal von mehreren für das Thema Modellierung, dass ich nicht trotzdem auch modellierte Conversions haben kann, also tatsächlich mehr als gemessene.
Du meinst dazu erfundene. Also ich habe die Suche mal durchsucht, die halten sich ja recht schwammig, aber meiner Meinung nach ist es tatsächlich so, modellierte Conversions in GA4 sind tatsächlich nur das Direct auf die anderen verschoben. Der Ken Williams schreibt auch darüber.
Dann hoffe ich.
Also wenn der Ken Williams eine Quelle ist, die du akzeptierst, dann ist das einer, der darüber schreibt und der das dann zuordnet und Das finde ich einigermaßen okay, weil dann geht es halt um so Browser wie der Safari, der die Cookies nach einem Tag wegdroppt oder so.
Genau, nee, also wie gesagt, grundsätzlich habe ich nichts gegen Modellierung, aber ist es wirklich transparent? Ne? Markus Strade sagt, ja klar, wird hier mit und damit gearbeitet. So, und ich sage, keine Ahnung. Und wir beide streiten uns schon fast darüber, welche Auswirkungen hat es denn überhaupt. Das ist alles irgendwie, ich sage jetzt mal wie die Merkel, das ist alles noch ein bisschen Neuland hier. Der ganze GA4-Kram. Diese Detailfragen sind es, ne? Wo man nicht einfach so eine Antwort aus dem Ärmel schütteln kann, weil man das schon 10-mal gesehen oder ausprobiert hat. Werden wir sehen.
Ja, und dann schmeiße ich mal direkt in unsere Shownotes. Ihr wisst, ihr findet hier unter termfrequenz.de den Link zum Artikel von Ken Williams dazu, der dann mit dem Model Conversions macht. Auch für dich, Markus, hier. Ist drin. Sehr schönes Meme dazu.
Und, als wären die 5 Features nicht genug?
Ach so, genau, da gibt es nochmal 23 dann. Zahl 23, immer schön. 23 Features von Analytics Mania, die alle super sind bei Gunalytics 4. Die müssen jetzt aber nicht alle durchgehen.
Nee, aber Data Modeling ist auch auf 5. Das finde ich eine lustige Anomalie.
Und die Data-Driven-Attribution auf 6.
Ja, aber das ist doch kein Ranking, glaube ich. Das ist einfach
Nein.
Ist durchnummeriert. Ja. Da irgendwas, wo wir nicht meinen, dass es da drauf gehört. Also es sind im Prinzip sind es Unterschiede.
Debug View auf jeden Fall gehört drauf, ist voll geil.
Ja, genau. Ja, auch eins meiner heimlichen
Simplified Lieblings- Cross Domain Tracking finde ich super.
Echt?
Ja.
Okay. Weil es noch funktioniert? Oder?
Nö, weil es nur einschaltet. Es war also ganz oft, wenn Leute Cross-Domain Sachen gemacht haben, dass sie es irgendwo vergessen haben, an einer der drei Stellen das nicht zu machen. Und so ist es einfach einfacher, an einer Stelle eintragen und du weißt, wo du gucken musst.
Also okay, du meinst das Konfigurieren, das ist jetzt einfach.
Ja, das meine ich nur.
Ich sag mal, technisch ist es ja nicht unproblematischer geworden, das Übergeben von irgendwelchen Werten.
Natürlich, nee, es ging Parameter nur darum, so, dass ich nicht mehr an drei Orten was einstellen muss, sondern nur an einem.
Ja, nö, das stimmt. Das ist mit Sicherheit einfacher geworden.
Ja.
Ja, und da passt ja eigentlich, müssten wir ihn auch einrücken, noch den letzten Beitrag hier zu diesem Thema, was anders ist als vorher. Sitzungen sind natürlich auch völlig anders in Google Analytics 4. Hatten wir auch schon mal drüber geredet, ist jetzt keine grundlegend ganz neue Information. Aber da es eben so ein wesentlicher Unterschied ist, finde ich, hat auch der separate Beitrag dazu hier vom, wie nennen wir den jetzt? vom Paul Koks.
Werbepaule meinst du, ne?
Werbepaule, seine Berechtigung.
Ja.
Ne, also es geht da einfach darum, also wo liegen diese Unterschiede und
ja, aber so groß sind die auch schon wieder nicht. Also ja, ist
ja, in Richtung Attribution werden sie natürlich nachher super relevant.
Ja, wenn du tatsächlich innerhalb von 30 Minuten eine andere Quelle hattest und so. Also es gibt so viele Sachen, die sind so hochgehypt, so wie Sitzungen oder auch alles sind Events, für die meisten bleibt der Event-Page für der einzige Event, den sie in ihrem System haben.
Das ist traurigerweise richtig, ja.
Ja, von daher, es ändert sich gar nicht so viel. Es bleibt einfach, der Event heißt jetzt Page underscore View und nicht mehr Seitenaufruf.
Ja, nee, die Leute, die das gut finden, sind die aus Datensicht da drauf schauen im Prinzip. Ne? Also so im Tool selber kannst du auch wirklich wurscht sein eigentlich.
Ja.
Naja.
Apropos, dann, hast du eigentlich gehört, dass das Measurement-Protokoll jetzt auch Sessions kann?
Ja, darum geht es ja sogar in unserem übernächsten Beitrag, die wir einfach schlecht sortiert haben. Dann ziehen wir das mal vor. Zack.
Genau.
So, dann machen wir den danach. So. Das Google Analytics 4 Measurement-Protokoll lässt sich jetzt eine Session-ID übergeben und wenn du selber eine Session-ID erfindest, also keine, die aus dem Web stammt, übernimmst, dann soll da wohl jetzt auch eine Sitzung in Google Analytics 4 wirklich entstehen können, rein
also für über diejenigen, das
Measurement-Protokoll.
Für diejenigen, die das nicht wissen, bisher konnte man über das Measurement-Protokoll keine Sitzung eröffnen, das heißt, man konnte nicht komplett über das Measurement-Protokoll arbeiten, sodass es Workarounds gab von Anbietern, die dann halt irgendwas erfunden haben oder irgendwie anders gelöst haben. Auf jeden Fall, jetzt scheint es tatsächlich möglich zu sein, das einfach zu starten, eine Session. Markus, schon ausprobiert?
Nee, noch nicht ausprobiert, aber eben jetzt ja vor kurzem erst gelesen. Es würde bedeuten, dass man, wenn man keine großen Anforderungen an das Tracking hat, vielleicht tatsächlich eine Art Ersatztracking in GA4 nur über das Measurement-Protokoll hinbekommen könnte, was natürlich super ist, weil dann muss man nicht immer so tun, als wäre man eigentlich ein Browser. Das ist im Moment die einzige Lösung.
Ja.
Und diese Einschränkung ist halt deswegen vielen Leuten auf die Füße gefallen, weil das bei Universal Analytics noch völlig anders war. Bei Universal Analytics war es völlig fein, über das Measurement-Protokoll all das zu senden, was aus dem Browser kommt. Kunststück, weil es ja das Gleiche war. Ne? Das heißt also, das, was der Browser gesendet hat, war eben im Format des Measurement-Protokolls und das konnte man eben auch selber senden. Und jetzt ist das ein bisschen was anderes.
Ja.
Aber mit der Fähigkeit, also mit der hoffentlich tatsächlich bestehenden Fähigkeit, so wie wir es verstanden haben, Sitzungen nun auch zu erzeugen, wird es dann doch wieder deutlich nützlicher.
Wirst du nachher testen, gehe ich von aus.
Ich werde das auf jeden Fall noch testen, das gehört mit auf diese komische Liste. Und da steht weiter oben, weil es viel einfacher ausprobiert ist, als diese ganze Riesengeschichte mit Firestore und Google Docs
und
sonst was. Ja, also das und das ist auch im Moment etwas praxisbezogener für mich. So.
Aber jetzt, okay.
Ja, jetzt was? Zum Thema Performance
Security. Und Security.
Ja, also ich weiß nicht, wo ich drauf gestoßen bin. Es gab so eine Webinarveranstaltung von Google zum Thema Server-Side-Tracking. Das hat mich natürlich getriggert. Hatte ich mich angemeldet und hatte zum Glück keine Zeit, weil ich mich danach dann mit den Aufzeichnungen und dem Schnelldurchlauf und dann nachher auch nur mit den Slides auseinandersetzen konnte, weil es ist diese typische Geschichte, ich will jetzt auch nicht immer wieder das Gleiche runterjubeln, aber es geht mir halt so auf den Nerv, dass Google im Moment überall rumrennt und sagt, ja, wir haben das alles irgendwie im Griff und das ist alles super datenschutzkonform, was wir hier machen und wenn du jetzt in Server-Side-GTM dazwischen hängst, dann hast du überhaupt keine Probleme mehr und wie gesagt, und Consent-Mode und Enhanced Conversions und auch alles, was mit Cleanroom zu tun hat, ey, das nenne ich nur Cleanroom, wenn ich ja nicht auf die Leute auf die Idee bringen will, dass man da vielleicht auch schmutzige Sachen drin machen kann und so. Also all dieses, die sich den Anschein zu geben, sich um den Datenschutz zu scheren, für so eine Ad-Company, finde ich halt irgendwie sehr zweischneidig. Und diese Veranstaltung passt da wieder genau ins Bild. Ja, also die einzigen Vorteile, die da verkauft werden, ist halt das, was tatsächlich stimmt. Ne? Du kannst Kontrolle übernehmen oder sonst was. Keiner sagt dir aber wie. Die sagen dir eigentlich, du installierst jetzt einfach das Ding, routest das alles da durch, klickst hier auf noch eine Checkbox und dann ist alles datenschutzkonform. Das ist einfach großer Käse.
Ah, ist ja immer noch ein langer Weg.
Ja, es ist immer noch ein langer Weg. So, jetzt ein Rückblick auf das vorbereitende Gespräch vor der Aufnahme dieses Podcasts.
Genau, da haben wir uns gegenseitig
Leid geklagt. Ja, und da wir haben ja jetzt hier schon wieder eine ganze Menge rumgejammert in dem Podcast. Das tut uns auch ein Stück weit leid, aber es ist ein Spiegel unserer jetzigen Situation. Viele Sachen sind halt gerade noch sehr frustrierend rund um Datenschutz und Google Analytics 4. Ist halt so. Aber es gibt auch noch ganz andere Ärgernisse, die gar nichts damit zu tun haben. Und eins davon wollten wir jetzt einfach auch noch mit euch teilen.
Genau, und vielleicht gibt es da ja auch irgendwie Umdenken mal irgendwo, dass jemand denkt, ach, das kann ich ja mal einbauen oder ich mache da mal ein Ticket für auf, ich habe hier noch Storypoints übrig für den nächsten Sprint. Und zwar geht es darum, dass man, wenn man Analytics implementieren möchte, wenn man Tags hier implementieren möchte, dass man dann Testkäufe durchführen muss oder sollte zumindest. Man kann einfach darauf hoffen, dass es funktioniert und es passiert oft genug. Ich habe es ja eingebaut, jetzt muss es funktionieren. Und da ist uns aufgefallen, dass wir das gleiche Problem haben. Und ganz auf Markus, du bist jetzt Kunde bei Klarna deshalb?
Nee, hat ja nicht geklappt. So, aber ich hätte werden müssen.
Genau. Das Problem ist nämlich, dass es dann irgendwelche Zahlungsanbieter gibt, die man nutzen soll oder dass es keine Möglichkeit gibt zu testen, ohne irgendwie zu bezahlen in ganz vielen Systemen. Manchmal geht es um Staging noch ohne bezahlen, aber spätestens dann, wenn es dann ins Live-System geht, gibt es noch keine Möglichkeit mehr, irgendwie Bestellungen auszuführen. Darum Testkäufe durchführen in Software ist immer echt ärgerlich, wenn man plötzlich die eigene PayPal zücken muss, um dann zurückzubuchen. Markus, wie sieht's aus bei dir? Bist du noch bei PayPal? Darfst du es noch benutzen?
Ja, ich bin noch bei PayPal, aber ich werde es einfach nicht mehr für Testkäufe benutzen, weil die mich tatsächlich auch schon angeschrieben haben. Und da stand freundlich formuliert drin, bist du eigentlich so blöd zum Einkaufen oder was soll die Storniererei hier, ne? So. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Das ist ja am Ende des Tages mein Geld. Es war ja auch noch mein eigenes Konto. Und das von der Firma will ich auch nicht riskieren. Also das ist Quatsch, ne? So. Und man verstehe uns nicht falsch. Ich finde es super, wenn es Staging-Umgebungen gibt, auf denen man bestellen kann, bis der Arzt kommt. Meinetwegen eben auch per Vorkasse oder Rechnung oder sonst was. Das setzt einen aber weder in die Lage, auch mal die anderen Dinge vernünftig durchzutesten und vor allen Dingen alles, was nach der geplanten Implementierung schief läuft, läuft ja live schief. So, und wenn da irgendwas nicht mehr funktioniert, müssen wir eben auch live in der Lage sein, auch mal einen Testkauf zu machen, ohne durch 37 Reifen zu springen. Und das ist dummerweise in den wenigsten Shop-Systemen vorgesehen. Da gibt es keinen User, bei dem dann vielleicht irgendwie die Vorkasse nochmal als zahlungsweise freigeschaltet wird oder sonst irgendwas. Es gibt keine geheimen Parameter, in denen man sich wieder irgendwelche anderen Zahlungsweisen daher holt. Das ist ganz selten da, außer am Digistore. Da gibt es einfach den Testkauf. Aktivieren. Genau. Ja. So, dann hast du eine eigene Zahlungsweise Testkauf. Das kannst du ruhig nehmen. Da passiert nichts. Keiner kriegt eine Rechnung. Keiner kriegt ein Produkt. Keiner muss was bezahlen. Keiner verdient was. Das ist super. Und das, frage mich, warum das eigentlich nicht Standard ist in allen möglichen Shops.
Weil keiner testet. Kann ich nur antworten.
Ja. Und in dem Zusammenhang ist mir eben auch aufgefallen, also ich weiß nicht mehr, was das für ein Shop-System war, ob es ein Magento, ein Shopware, was auch immer, irgendwas Größeres, nicht Exotisches. Da hat mir ein Kunde den Testkauf freigeschaltet, damit ich eben mit Testkauf als Zahlungsweise in Desktop kaufen kann. Und da frage ich mich dann nachher immer auch, wird das jetzt automatisch alles, was über diesen Testkauf bestellt wird, storniert? Oder wenn man jetzt vergisst, es auszuschalten, bestellen dann reale Kunden mit der Zahlungsweise Testkauf, kriegen ihre Waren, müssen die nur nie bezahlen oder so? Das ist teilweise, ich würde mir wünschen, dass jeder Shop-Anbieter nicht nur daran denkt, dass man vielleicht auch ein Tracking braucht, sondern egal, auch wenn man kein Tracking braucht, testen muss man auf jeden Fall. Und das sollte eigentlich in so einem System vorgesehen sein. Vielleicht ist es auch in vielen Systemen vorgesehen und keiner weiß, wie es zu aktivieren ist. Aber in meiner Welt ist so, wie kann ich live testen? Kann ich mir auch ein T-Shirt für machen. Ja. Ja? Muss ich schon wieder fragen und klären. Ja, wieder ein T-Shirt. Ja. Gut. Macht eure Shops auch live testbar. Das ist hier der Aufruf. Ja. Es ist ja alles für was Gutes gedacht.
Okay, dann hätten wir nur einen Punkt in der Simo-Ecke.
Aber noch einen Punkt in der Simo-Ecke. Da bin ich mal gespannt, wann ich das nächste Mal brauche. Bisher weigere ich mich ja immer standhaft, mich irgendwie mit der Einrichtung von irgendwelchen
Server-Side. Worum geht es denn überhaupt?
Es geht um den Server-Side Google Tag Manager und um dessen Einrichtung.
Ja.
Auf der Google Cloud-Plattform. So, und wir sind es ja so gewohnt eigentlich. Hier, trag mal da oder da jene E-Mail-Adresse ein und dann habe ich da Zugriff auf den Tag Manager, auf Analytics, auf sonst was. Das ist natürlich bei so einem Google Cloud-Plattform-Projekt so ein bisschen was anderes. Das heißt, damit man als externer Dienstleister in dem Google Cloud-Plattform-Projekt des Website-Betreibers, das sollte ja tunlichst seins sein, wenn er da seine Daten sammeln will, damit man da irgendwie tätig sein kann, um irgendwas zu machen, was weiß ich, eine Custom-Domain zu mappen oder den Server aus dem Testbetrieb in den Produktivbetrieb hochzufahren oder sonst was, muss man halt eben auch Zugriff bekommen. Und das ist halt nicht an einer Stelle mit einem Klick erledigt und der Beitrag von Simo erklärt, welche Rollen wer braucht, um in der Google Cloud Plattform oder auf der Google Cloud Plattform die typischen Aufgaben, die zur Administration eines Server-Side Google Tag Managers gehören, auch wirklich erledigen zu können.
Ich habe das schon mal stundenlang probiert und dann verzweifelt aufgegeben.
Also ich habe das
aber jetzt einmal mit der Anleitung. Ja.
Ich habe es auch einmal versucht, das war dann immer so ein Ping-Pong. Dann habe ich mal rausgefunden, ich brauche jetzt dieses Recht. Dann habe ich gesagt, kannst du mich bitte da und da und da und da eintragen? Und dann 2 Tage später bin ich dann 5 Klicks später wieder gegen die nächste Wand gelaufen. Da
hatte ich auch keine Ahnung mehr.
Ja. Davon abgesehen, dass ich eben auch kein erfahrener Google Cloud Plattform Administrator bin. Ja, so. Und wer so ein Ding betreiben will, der braucht eigentlich auch irgendjemanden, der in der Lage ist, das Ding auch so zumindest minimal zu administrieren, ja, zu warten, wie auch immer. Ich betreibe halt den eigenen Server, ob der auf der Cloud-Plattform läuft oder ob der bei mir irgendwie hier physikalisch hinterm Schreibtisch steht, ist ja eigentlich egal. Ich bin dann erstmal verantwortlich dafür, dass das Ding funktioniert.
Okay. Ja. Damit sind wir noch ein paar Stücken durch.
Ja. Und
Termine
hätte man dann eigentlich als nächstes. Ne? Weil Podcast-Empfehlungen hatte ich jetzt auch wieder keine aufgeschrieben. Ich schlampe. Ich habe aber auch kaum Podcasts gehört die letzten Tage. Ding des Monats haben wir ausfallen lassen. Das ist jetzt einfach unser Gejammer gewesen. Das war dann das Gejammer des Monats. Und dann ist unser erster Termin, auf den wir hinweisen können, den aber auch gleich mit einem Bonbon und einem Hinweis versehen, wäre das Measure Camp in Berlin. das da am 25.06. stattfindet und Stand jetzt ausverkauft ist. Man bat uns freundlichst darum, nochmal darauf hinzuweisen, dass wer jetzt hier Tickets hat, aber jetzt schon weiß, dass er nicht kommen kann, oder selbst wenn er nur 3 Tage vorher weiß, dass er nicht kommen kann, soll sich bitte melden und die wieder freigeben, denn es gibt eine Warteliste von Leuten, die gerne ein Ticket haben wollen. Ich habe das beim letzten Measure Camp Berlin vor diesem ganzen Corona-Mist, habe ich das auch gesehen, da waren also auch die ganze Menge, also ich meine, klar, bei kostenlosen Veranstaltungen gibt es immer so eine gewisse Rate an Leuten, die nicht aufkreuzen, aber da lag nachher am Ende der Veranstaltung so ein halber Tisch noch, weil ich nicht abgeholt habe, Badges, das wäre ja tragisch. Ne? So. Das heißt, wer es jetzt schon weiß, er kommt da nicht hin oder weiß ich nicht, weil sich die Corona-Lage verschärft, will er nicht oder was auch immer, gibt die Tickets zurück, dann findet sich vielleicht noch jemand, der gerne dahin möchte. Wenn du zu den Leuten gehörst, die gerne dahin möchten, noch kein Ticket hast und vielleicht auch schon auf der Warteliste stehst, die ersten beiden, Reihenfolge von oben nach unten zählt, die ersten beiden Kommentare unter dem Beitrag, sobald der hier veröffentlicht ist, also bei termfrequenz.de unter den Shownotes.
Ich dachte, der letzte Kommentar gewinnt.
Nee, wir machen das einfach mit den ersten 2 Kommentaren. Sonst müssen wir nämlich so lange warten und vielleicht kommen ja auch gar keine. Wissen wir nicht. Deswegen sage ich jetzt einfach ganz kackenfrech, die ersten 2 Kommentare, die sollten sich beim Kommentar so zu erkennen geben, dass wir die anschreiben bzw. die Kontaktdaten weitergeben können und dann kriegt ihr noch ein Ticket auf uns. Prost. Gut?
Gut.
Gut. So, und ansonsten habe ich eigentlich nur noch, weil es auf meine Terminliste auch passt, die Campix am 4. und 5.7. und eben eigentlich auch die Contentix, die dann ja danach noch stattfindet. Haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon darauf hingewiesen. Da könnten wir uns treffen. Und dann weiß ich nicht, ob zwischen dem 5.7. und dem 5.10. gar nichts passiert, aber ich habe jetzt so auf diesen typischen Kalendern nichts gefunden. Du, Michael?
Nö.
Nö. Dann wäre der nächste Termin der 5.10. der Measure Summit.
Okay, okay. Und damit wären wir für heute durch.
So ist es.
Ihr wisst, Feedback auf termfrequenz.de bei Beyond Pages im Bereich oder auf LinkedIn oder sonst wo. Bewertungen gerne auf iTunes. Den Link direkt zu unserem Eintrag findet ihr auch auf termfrequenz.de beim Blogpost, bei den Shownotes zu dieser Folge.
Und dahin dann auch einfach eure Ich will ein Measure Camp Ticket Kommentare. Ihr müsst euch nicht viel einfallen lassen.
Genau. Okay, das wäre es heute von uns.
Gut.
Und wir sehen uns nächsten Monat, hören uns nächsten Monat wieder.
Genau, viel besser gelaunt, weil Google Analytics 4 dann ganz viele Lücken schon geschlossen hat.
Bis dann. Ciao.